In Senator Sextons Wohnraum starrten alle gebannt auf den Bildschirm. Dort sah man, wie Sir Kearney seinem Bedauern Ausdruck verlieh, dass die NASA ein so großes Wahlkampfthema geworden war und er deshalb seiner Bekanntmachung eine Entschuldigung vorausschicken müsse. »Für diese Bekanntmachung wäre mir jeder andere Zeitpunkt lieber gewesen«, sagte Hearney und lächelte. »Es scheint, dass die Geheimnisse des Kosmos sich nicht an irdische Terminpläne halten, noch nicht einmal an den eines Präsidenten.« Vor 2 Wochen hat der neue NASA-Satellit POTS den Meilen-Eisschelf auf Ellesmere Island im Polarmeer überflogen. Er hat 60 Meter tief im Eis einen großen Steinbrocken von hoher Dichte geortet. Die Daten ließen die NASA vermuten, dass POTS einen Meteoriten gefunden hatte.
»Ein Meteoriten«, prustete Sexton. »Das soll weltbewegend sein.«
»Die NASA hat ein Team zum Eisschelf hinaufgeschickt.« Hearney macht eine Pause. »Dabei machten sie die wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, vor einigen Stunden hat die NASA einen 8 Tonnen schweren Meteoriten geborgen. Er enthält Fossilien, den unwiderleglichen Beweis für extraterrestrisches Leben.« Hinter dem Präsidenten leuchtet ein Bildschirm auf. Das Bild eines riesigen insektenartigen Geschöpfes erschien, eingebettet in Gestein. Sexton erstarrte zur Salzsäule. Die 6 Unternehmer in seinem Wohnzimmer rissen erschreckt die Augen auf. »Meine Freunde«, sagte Hearney, »das Fossil hinter mir wurde in einem Bruchstück des Jungersol-Meteoriten gefunden, der vor fast 3 Jahrhunderten über dem Eismeer niedergegangen ist. Der faszinierende neue POTS-Satellit der NASA hat ihn aufgespürt. Die NASA und meine Administration haben die Authentizität dieser Entdeckung mit äußerster Sorgfalt untersucht und bestätigt gefunden, bevor wir sie jetzt der Öffentlichkeit bekannt geben. In der nächsten halben Stunde werden Sie Kommentare von vielen Wissenschaftlern der NASA und aus der zivilen Forschung hören und sich eine Dokumentation anschauen können, die von einem Mann stammt, den Sie gewiss alle kennen. Doch bevor ich mich in Details verliere, möchte ich in einer Live-Schaltung zum Polarkreis jenen Mann begrüßen, dessen Führungsqualität und harter Arbeit wir es zu verdanken haben, dass wir heute diesen historischen Moment feiern können. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen Mr. Lawrence Eckstrom vorstellen zu dürfen, den Direktor der NASA.« In perfekter Synchronisation löste sich das Bild des Fossils auf und blendete über in die Tafelrunde der NASA-Wissenschaftler. In ihrer Mitte war die beherrschende Erscheinung von Eckstrom zu sehen. Er hielt eine leidenschaftliche Ansprache über die NASA und ihre Entdeckung. Mit einer Fanfare des Patriotismus und Triumphs leitete er über zur Dokumentation des gefeierten Populärwissenschaftlers Michael Tolland. Sexton brach in die Knie und raufte sich die silberne Mähne. Marjorie Ten stand der Zorn ins Gesicht geschrieben. Der Anruf von Rachel Sexton war eine große Überraschung gewesen und eine große Enttäuschung. Als sie wieder in ihrem Büro war, wählte sie sogleich die Hausvermittlung. William Pickering, NRO. Marjorie Ten hätte sich ohrfeigen können, weil sie nicht auf ihren Instinkt gehört hatte, als der Präsident auf die Idee gekommen war, Rachel Sexton zum Meilen-Eischef zu schicken. Sie hatte ein ungutes Gefühl gehabt und eingewandt, dass es ein unnötiges Risiko sei. Rachel Sexton war nun offensichtlich darauf aus, die Glaubwürdigkeit der Entdeckung in Frage zu stellen. Und sie war nicht dumm. Wenn sie wirklich vorhatte, sich mit dem Weißen Haus und der NASA anzulegen, musste sie sich mächtige Verbündete besorgen. Der erste, der dafür in Frage kam, war William Pickering. »Miss Tench«, sagte eine körperlose Stimme im Hörer. »Ihr Pickering, ich hätte erwartet, dass Sie jetzt kräftig feiern. Sieht aus, als lägen die NASA und der Präsident wieder gut im Rennen.« Marjorie Tench bemerkte eine Mischung aus Erstaunen und Bissigkeit in seiner Stimme, letztere ein Nebenprodukt seiner Ungnädigkeit, wenn er wichtige Neuigkeiten gleichzeitig mit den normalen Sterblichen erfuhr. Sie versuchte, ihm eine goldene Brücke zu bauen.
»Ich muss mich entschuldigen, aber das Weiße Haus und die NASA hatten leider keine andere Wahl, als ihnen den Vorgang vorzuenthalten.«
»Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass das NRO vor ein paar Wochen dort oben NASA-Aktivitäten festgestellt und eine Untersuchung vorgenommen hat. Die NASA hat uns die Auskunft gegeben, es sei belanglos. Gerätetests und so weiter. Wir haben der NASA die Lüge abgekauft.« »Er ist sauer«, dachte Marjorie Tench.
Wir wollen es doch nicht eine Lüge nennen. Es war eine notwendige Schutzbehauptung. In Anbetracht der Bedeutsamkeit der Entdeckung darf ich doch mit Ihrem Verständnis rechnen, dass die NASA die Sache unter Verschluss halten musste.
Gewiss, vor der Öffentlichkeit. Ich habe leider nicht viel Zeit, sagte sie, um wieder das Heft in die Hand zu bekommen. Aber ich dachte mir, ich sollte Sie warnen.
Mich warnen? Hat Sir Kearney beschlossen, meiner Behörde einen neuen NASA-freundlichen Direktor vor die Nase zu setzen?
Natürlich nicht. Der Präsident weiß durchaus, dass Ihre Kritik an der NASA nur aus Sicherheitserwägungen erfolgt. Und er arbeitet daran, die Leckenstellen abzudichten. Nein, ich rufe Sie wegen Ihrer Mitarbeiterin Rachel Sexton an. Haben Sie von ihr heute Abend schon etwas gehört?
Nein. Auf Bitten des Präsidenten habe ich sie heute Vormittag ins Weiße Haus geschickt.